Herzlich willkommen bei dem Podcast Afrika-Studien in Deutschland. Ich bin heute Ihr Gastgeber Aljoscha Hartmann und meine Kollegen Yusuf Serunkuma und Annika Meyer haben im Endeffekt diesen Podcast zusammengestellt. Und das hier ist unsere zweite Folge oder dritte Folge, je nachdem. Aber es gab auf jeden Fall schon ein längeres Gespräch mit Studierenden, die in Deutschland Afrika-Studien studieren. Und in dieser Folge sprechen wir mit Dr. Messan Tossa, einem Wissenschaftler der deutschen Philosophie. Dr. Tossas Forschungsschwerpunkt sind sogenannte schwarze Hofmohren, das mal in Zitat gesetzt, in der deutschen Aufklärung, also Hausdiener an Adelshöfen mit schwarzer Hausfarbe oder in bürgerlichen, reicheren Familien. Dr. Tossas ist auch Empfänger eines DAAD-Stipendiums. An dieser Stelle herzlich willkommen zum Podcast Dr. Tossa.
Danke.
Herr Dr. Tossa, wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema, zur Erforschung der schwarzen Hofmohren gekommen? War diese Praxis in Deutschland oder Europa so weit verbreitet, dass sie eine wissenschaftliche Untersuchung wert war aus Ihrer Perspektive? Wie kam es eigentlich dazu?
Also das Phänomen der schwarzen Hofmohren war sehr weit verbreitet an deutschen Höfen in der frühen Neuzeit und im Dresdner Residenzhof habe ich eine Gemälde gesehen, wo der Souverän eigentlich gezeichnet wird, aber in der Kulisse steht eine schwarze Figurin. Ich war völlig überrascht, sowas in Dresden zu sehen. Also es war, ich glaube, im Jahre 2019 und damals habe ich noch nicht gewusst, dass dieses Phänomen so verbreitet war. Also ich wusste damals schon von Anton Wilhelm Amo, von auch Jakob Kapitän, aber ich wusste gar nicht, dass das Phänomen so verbreitet war. Und als ich damals die Frage gestellt habe, ob auch dunkelhäutige Leute damals aufhielten, da hat man ja gesagt, klar, das war eigentlich eine sehr, sehr bekannte Praxis für die damaligen souveränen Leute an den Höfen zu bringen, die damals zu ihrem Gesinde gehörten. Also das Phänomen ist sehr verbreitet und es gibt Spuren in Frankreich, in Russland, in Österreich auch.
Wie würden Sie diesen Kontext oder diese Geschichte auch verstehen oder nutzen, um auch über den Stellenwert oder den Platz von Schwarzsein in Europa bzw. in Deutschland nachzudenken?
Ja, also um diese Beziehung klar zu verstehen, muss man eigentlich den damaligen Kontext der ersten Phase der Globalisierung mit einbeziehen. Diese im Kontext des transatlantischen Sklavenhandels, wo Leute damals von den afrikanischen Küsten an die Amerika verschifft wurden. Und in diesem Kontext hat dann der Besitz von dunkelhäutigen Leuten einen symbolischen Wert für die deutschen Fürsten oder Herzöge bekleidet, in dem Sinne, dass die Gegenwart von diesen Leuten in der Hofgesellschaft auch eine Art symbolischen oder politischen Privileg darstellte. Auf der ästhetischen Ebene gibt es damals auch diese Tendenz, die schwarze Haut als eine Art Kontrast zu der weißen Haut darzustellen, so dass, wenn diese Leute afrikanischer Herkunft auf den Gemälden hinter europäischen Fürsten standen, dann ist es auch eine ästhetische Frage in dem Sinne, dass die weiße Hautfarbe dann noch bewertet wurde. Neben dieser ästhetischen gibt es weitere Dimensionen, wie auch die politische, noch das pädagogische, weil damals hatte man versucht nachzugehen, ob auch diese dunkelhäutigen Leute sich ausbilden lassen konnten. Daher haben manche europäischen Fürsten diese Leute nicht nur als Diener gebraucht, sondern sie haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ausbilden zu lassen. Und in diesem Kontext kommt dann der Fall Anton Wilhelm Amo, der es geschafft hat, eine elitäre Position in damaligen intellektuellen Kreisen im Deutschen Reich zu erlangen.
Ich würde auf Anton Wilhelm Amo nachher auch gleich nochmal zurückkommen, aber vielleicht vorher einfach erstmal noch so etwas gröber gefragt, so wie interagiert die europäische Philosophie, also wenn wir gerade auch so von Ausbildung, Bildung auch sprechen an der Stelle, eigentlich mit der afrikanischen Philosophie, wenn Sie Philosophie jetzt auch studieren, gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden, ja, irgendwie eine Art so Verbindung, wenn Sie wollen?
Ich glaube, das Problem besteht schon damals in der Art und Weise, wie die Europäer sich stilisierten, so dass es überhaupt kein Verhältnis auf Augenhöhe gab. Aus den Erfahrungen heraus, die europäische Reisende an den afrikanischen Küstengebieten gemacht haben, haben sie dann ganz subjektive Schlüsse gefolgert, in dem Sinne, dass diese Leute, die damals in Afrika lebten, überhaupt keinen Sinn für Philosophie oder Wissen hatten.
Und im heutigen Kontext ist da weiterhin eine starke Abstufung zu merken oder es hat sich das stark gewandelt?
Ich glaube, man muss schon die historische Dimension mit einbeziehen, wenn es darum geht, noch die beiden Philosophien also komparatistisch zu analysieren. Ich glaube, aus einer besonderen Perspektive gibt es sowieso schon diese Frage von Marktverhältnis, die schon die europäische Epistemologie, also das europäische Wissen, in den Mittelpunkt gestellt hat, in dem Sinne, dass Europa als Zentrum der Welt erdacht wurde. Von dieser Perspektive aus hat sowieso die europäische Philosophie einen gewissen Vorrang. Und was ich in meinem Forschungsthema besonders berücksichtige, ist, dass es gibt zwar Versöhnungspunkte zwischen der europäischen und der afrikanischen Philosophie, aber man muss eher die Unterschiede berücksichtigen, auf deren Basis dann die Weltgeschichte oder die Globalgeschichte in einer spezifischen Richtung gegangen ist. Also wenn wir schon den Anfang der Europa, also der Moderne berücksichtigen, spielt es eine besondere Rolle. Und was das afrikanische Konzept des Subjekts angeht, ist dieses Subjekt fast im Sinne eines kollektiven Erdacht, so dass die Frage von Subjekten, Subjektivitäten, wie dieser Frage in der europäischen Philosophie nachgegangen wird, philosophisch zu denken, ein großes Problem dar, das würde ich sagen. Und dieses Problem tradiert sich auch in der Art und Weise, wie die europäische Moderne im außereuropäischen Raum, nämlich in Asien, das völlig anders ist, wenn man das in einem afrikanischen Kontext oder wenn man das in einem subsaharischen Kontext analysiert.
Dann würde ich da noch ganz kurz nachfragen. Es gibt ja durchaus so auch unter dem Begriff Global Studies den Versuch, diese Brücken zu bauen. Und wenn Sie jetzt so eine europäisch-afrikanische Verbindung in der Disziplin der Philosophie auch herstellen wollen, welche Rolle spielt dann die afrikanische Philosophie und afrikanische Philosophen eigentlich im Kontext von sowas, was dann als Global Studies bezeichnet wird?
Ich gehe davon aus, dass auch im Rahmen der globalen Geschichte die Marktverhältnisse eine große Rolle spielen. Von daher kann man schon nachvollziehen, dass die afrikanische Philosophie immer noch eine fast marginale Rolle spielt, wenn man bedenkt, welche Position afrikanische Akademiker in der Weltkonstellation der Forschungsinstitutionen hat.
Wenn wir jetzt mal nur die europäische Philosophie anschauen, was ist Ihr Eindruck von dieser europäischen Philosophie, wenn sie über den afrikanischen Kontinent spricht? Glauben Sie, dass diese Ansichten auch heute noch in der europäischen Wissenschaft gelten, also in der Wissenschaft insgesamt? Und in welchen Formen eigentlich?
Ja, ich glaube, das Problem hat nicht mit denjenigen, die heute das Wissen produzieren, zu tun, sondern es geht darum, dass diese Geschichte sich um einen roten Faden artikuliert, der den Fokus auf die Ausbeutungsverhältnisse legt. In diesem Sinne wohnt der Art und Weise, wie heute noch Wissen oder wissenschaftliche Narrative hergestellt werden, wohnt diesem Prozess immer noch hegemonielle Tendenzen inne, sodass diejenigen, die heute das Wissen um Afrika oder über Afrika oder über afrikanische Völker auch produzieren, arbeiten in dem Hintergrund dieser Asymmetrie. Und es kommt darauf an, ob man den Mut, aber auch die wissenschaftlichen Instrumente hat, womit man diese asymmetrische Herangehensweise beheben kann.
Ich würde dann an der Stelle mal ganz kurz auf Anton Wilhelm Amo zu sprechen kommen wollen. Ganz kurz vielleicht, Anton Wilhelm Amo war ja der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland, also in Deutschland bekannt, so rum, der an den Universitäten in Wittenberg, Halle und Jena gelehrt hat. Und Sie wissen auch, dass die Universität in Halle seit 2013 die jährliche Amo-Gedenkvorlesung organisiert. Welchen Platz nimmt Ihrer Meinung nach die deutsche Philosophie und das öffentliche Bewusstsein für Amo hier ein? Oder vielleicht sogar noch besser gefragt, welchen Platz sollte es einnehmen?
Ja, ich glaube, für die moderne Philosophie spielt die deutsche Philosophie eine sehr besondere Rolle, in dem Sinne, dass wenn man der Moderne nachgehen kann, muss man sowieso und zwar unbedingt auf deutsche Denker referieren wie Kant, Hegel, Heidegger. Und was den Fall Anton Wilhelm Amo angeht, ist das symptomatisch für eine besondere Haltung, die uns lehrt, wie man mit dem Wissen umgeht und welchen Wert ein Wissen haben kann, wenn es von einem Subalternen herkommt. Damit möchte ich doch die Frage aufwerfen, inwiefern Anton Wilhelm Amo in der europäischen oder in der deutschen Wissensgeschichte berücksichtigt wird. Und ich frage mich auch bloß, ob nur Anton Wilhelm Amo den sichtbaren Teil eines Phänomens war, denn wir wussten historisch nicht Bescheid von den vielen dunkelhäutigen Menschen, die sich damals in Europa aufgehalten hatten, und die wenigen Leute, die heute in die Öffentlichkeit getreten sind, sind diejenigen, die wir noch berücksichtigen können. Aber es besteht doch diese Aussicht, dass es vielleicht andere eminente dunkelhäutige Leute, die damals in Europa lebten, aber denen damals kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurden, sodass sie einfach in Vergessenheit geraten sind. Die rein intellektuelle Dimension Amo angeht, möchte ich noch unterstreichen, dass er sicher einen interessanten Beitrag zu der deutschen Philosophie hat. Aber daneben muss man auch den persönlichen Lebensweg in der deutschen Gesellschaft der Epoche und wie trotz seiner elitären Position auch Gegenstand von Diskriminierungen oder von Diskriminierungen, also Opfer von Diskriminierungen war, sodass seine intellektuelle Position nicht in von Vorurteilen geschützt hatte.
Ich würde da noch ganz kurz eine Frage nachschieben, weil wir jetzt gerade am Anfang auch um eben dass es ja durchaus so einige Menschen mit schwarzer Hautfarbe auch an den Höfen gab und Sie jetzt gerade nochmal auch die Frage aufgeworfen haben, wie viel davon eigentlich unsichtbar geblieben ist. Gibt es irgendeine Chance, das auch noch rauszufinden? Also da auch in einer Forschung vielleicht noch mehr offenzulegen an Geschichten und Perspektiven, was jetzt so auf ersten Augenschein nicht überliefert ist?
Sicher, also wenn man zum Beispiel das Buch von Frau Kullmann-Smirnoff gibt es am Ende des Buchs eine Datenbank für Hochmooren. Und diese Datenbank zählt an die 1000 Hochmooren. Und da sind nur noch diejenigen, die damals bekannt waren. Ich glaube, es gibt dunkelhäutige Leute damals in Europa, als wir heute wissen. Und im Laufe der Jahrhunderte sind einfach diese Leute in einem Assimilierungs- oder Integrationsprozess gegangen, sodass man sie heute schwer nachspuren kann.
Bei dem Gespräch, das wir auch mit Studierenden hatten, ging es auch sehr stark um die Afrika-Studien, wie sie hier in Deutschland derzeit gelehrt werden an den Universitäten. Und da gab es auch so einen Punkt, wo es auch um die Frage ging, so wer lehrt eigentlich, wessen Bücher werden vorgeschlagen als Lektüre. Und da wollte ich Sie noch fragen nach Ihrem Eindruck, ob es einen Unterschied eigentlich zwischen der Art und Weise gibt, wie die Studien über Afrika oder Afrika-Studien in Europa und Studien über Afrika, beziehungsweise auch, vielleicht heißt es auch Afrika-Studien, auf dem afrikanischen Kontinent selbst eigentlich betrieben werden. Also zwischen der Herangehensweise auf diesen beiden oder in diesen beiden Regionen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Ja, von mir aus hat die europäische oder die deutsche Afrika-Studie zwei Herausforderungen. Die eine bezieht sich auf, wie man mit einem Gegenstand umgeht, die schon in den Bilderbüchern und auch in der Alltagssprache so negativ dargestellt wurde, dass man sich schon eine Ansicht über den Gegenstand bildet, bevor man in das Studium kommt. Das ist die eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung kommt doch in Verbindung mit dem ersten. Und das ist das, wie geht man denn weiter mit diesen negativen Typisierungen Afrikas, die europäische Mentalitätsgeschichte so tief geprägt hat, so dass die Bücher und auch die didaktischen Materien, die für das Studium verwendet werden, manchmal auch Spuren dieser Typisierung trägt. Das heißt, man muss einen größeren Wert auf Objektivität legen, wenn man sich mit Afrika auseinandersetzen aus einer europäischen Perspektive. Natürlich gibt es seit einigen Dekaden eine Bemühung, eine Art Gleichgewicht zwischen den afrikanischen und den europäischen Quellen zu etablieren. Aber die Frage der Mentalitätsgeschichte ist doch sehr relevant und ich hege die Hoffnung, dass die als Gegenstand ihres Studiums auswählen, werden den Mut zeigen, die konstruierten Machtverhältnisse zu dekonstruieren, um sich aus einer Perspektive der Realität Afrikas anzunähern.
Unser Projekt hier, also African Studies in Deutschland aus der Perspektive oder mit dem Hilfsmittel der Critical Race Theory anzuschauen, konzentriert sich unter anderem darauf, das Bewusstsein für Rassismus und die Rolle von irgendwie Rasse als Begriff auch in der gesamten Wissenschaft zu stärken, also dieses Bewusstsein für was das bedeutet. Und ich wäre jetzt noch neugierig darauf, was Sie über auch den Rassismus in der deutschen Gesellschaft denken. Sie haben in einem Interview auch erzählt, dass Sie in Deutschland immer damit rechnen müssen, wie ein minderwertiger Mensch behandelt zu werden. Warum ist das so, obwohl Deutschland und Europa insgesamt eigentlich ja auch Fortschritte in Hinsicht auf Rassismus gemacht haben?
Ja, das Problem ist nicht nur institutionell. Ich glaube, Gesetzgebungen, die gegen den Rassismus ausgerichtet waren. Das Problem hat unterschiedliche Dimensionen. Nehmen wir zum Beispiel die pädagogische Dimension an. Jahrhundertelang wurden in den Büchern geschrieben und gezeichnet, welche Realitäten in Afrika kursierten, ohne dass man dazu neigt, dies objektiv darzustellen. Jahrhundertelang wurden Begriffe entwickelt und popularisiert sie eigentlich die sogenannte Minderwertigkeit der Afrikaner bestätigen. Kinder, die mit dieser Mentalität Geschichte aufgewachsen sind, müssen sich sowieso mit einem Problem konfrontieren, wenn man ihnen später sagt, dies ist Rassismus oder dies ist Rassismus oder dies ist Diskriminierung. Also die Wurzel des Problems liegen eigentlich schon in der Pädagogik, also in pädagogischen Büchern. Und was wird über Afrika in den Lehrbüchern geschrieben? Wie wird Afrika in diesen Lernbüchern oder wie werden dunkelhäutige Leute in diesen Lehrbüchern dargestellt? Welche Begriffe werden in den Familien verwendet, wenn es darauf kommt, über Afrika oder über Afrikaner zu sprechen? Das sind Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man Rassismus effizient bekämpfen möchte. Ein weiterer Aspekt, der sehr relevant ist, ist die wirtschaftliche Dimension. Das alles, was in der Frühneuzeit über die dunkelhäutigen Leute damals geschrieben, gesagt oder auf der Bühne inszeniert wurden, beruhten eigentlich auf der Tatsache, dass man damals diese Leute für ein Wirtschaftssystem verwendete, sodass die ethische Frage über die Versklavung in den Hintergrund gekommen war. Im Vordergrund aber damals stand die Frage der wirtschaftlichen Ausbeutung dieser Leute. Und diese Ausbeutungsverhältnisse wurden in anderen Weise in der globalen Geschichte fortgesetzt und auch im Sklavenhandel später die europäische Expansion in Afrika und dann folgen später noch die nachkoloniale Machtverhältnisse, die die Afrikaner nochmal in einer Asymmetrie gegenüber europäischen Ländern versetzen. All diese historische Konstellation artikuliert sich um Ausbeutungsverhältnisse und diese Verhältnisse werden auch verinnerlicht. Und wenn man jetzt alles, wenn man auf eine Beziehung auf Augenhöhe eingehen möchte, muss man die Bereitschaft zeigen, die epistemologischen sowie historischen und ökonomischen Grundlage des Ausbeutungsverhältnisses zu dekonstruieren. Und die Frage ist, wie weit kann in diesem Sinne Europa gehen kann, wenn man bedenkt, dass auch die ökonomische Lage Europa sowieso darauf beruht, dass die meisten Länder aus Europa auf marktwirtschaftliche Beziehungen mit afrikanischen Ländern eingehen, ohne dass alles auf Augenhöhe betrieben wird. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Auch wenn die kunsthistorischen Artefakte nach Afrika zurückgebracht werden, stellt dies nur noch einen Aspekt des Problems dar. Der Kern des Problems liegt eigentlich in der Tatsache, ob wir die Grundlagen der Asymmetrie total zugrunde richten möchten, um neue Verhältnisse zu bauen, die auf gegenseitige Berücksichtigung beruhen können.